Probenzimmer, der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Einst eine der berühmtesten Persönlichkeiten Wiens und Vertraute von Mozart und Haydn, heute nahezu vergessen. Mariana Martinez war eine wichtige Komponistin der Wiener Klassik und vertonte bei ihrem Oratorium Isacco einen Text ihres Förderers Metastasio. Bei der Einführungsmatinee zu der szenischen Produktion dieses Werkes in der Kammeroper konnte ich mit der Regisseurin Eva-Maria Höckmeier sprechen.
Nach den großen Lobsprüchen, welche der Abate Taruffi den Talenten dieses Frauenzimmers beilegte, war ich sehr neugierig, mit ihr zu sprechen und sie zu hören. Und Metastasio, der große Barockdichter, Metastasio war so verbindlich, ihr vorzuschlagen, sie möchte sich zum Flügel setzen, welches sie denn auch augenblicklich tat, ohne sich lange nötigen zu lassen oder mit falscher Bescheidenheit zu prahlen. Sie übertraf wirklich noch die Erwartung, die man mir von ihr beigebracht hatte. Sie sang zwei Arien von ihrer eigenen Komposition über Worte von Metastasio, wozu sie sich selbst auf dem Flügel akkompagnierte, und zwar auf eine wohlverstandene, meisterhafte Manier. Nach diesen beiden Arien spielte sie ein schweres Handstück auf dem Flügel von ihrer eigenen Komposition mit vieler Fertigkeit und sehr rein. Das war natürlich auch ein bisschen der Duktus der damaligen Zeit, was vielleicht heute so ein bisschen betulich klingt, ein Frauenzimmer, das sehr artig klingt, aber das ist zur damaligen Zeit natürlich ein unglaubliches Kompliment. Sie ist eine der wenigen Frauen der damaligen Zeit, die eigentlich so weit gekommen ist. Vielleicht kurz zu ihrem Leben, weil ich gehe davon aus, dass die meisten, wie auch die meisten von uns wahrscheinlich, gar nicht so mit dieser bemerkenswerten Persönlichkeit vertraut waren. Sie hatte italienische Wurzeln, sie war die älteste Tochter eines aus Neapel stammenden Musikers, Niccolo Martinez, der in den 1720er Jahren nach Wien gekommen war. Sie ist am 4. Mai 1744 geboren worden, getauft auf die Namen Anne und Katharina, also Mariana war mithin ihr Rufname. Und sie wohnte mit ihrer Familie im alten Michaela-Haus. Heute ist das der Kohlmarkt 11, ein Haus, was es immer noch gibt. Und inzwischen ist dort eine ganz bekannte Wiener Konfiserie untergebracht. Aber das Haus war schon zu Lebzeiten von Mariana Martinez ein ganz bemerkenswertes, ich will sogar sagen ein äußerst bemerkenswertes, denn es hat sich eine sehr illustre Gesellschaft an Künstlern dort zusammengefunden in den 1750er Jahren. Das war zunächst die Familie Martinez selbst, dann dank Mariana eine sehr populäre Künstlerfamilie. Es war der Wiener Hofdichter Metastasio, der sich dort niedergelassen hatte, der den Vater von Mariana noch aus der gemeinsamen italienischen Zeit in Neapel kannte. Es war dann aber auch ab 1750 der junge Josef Haydn, der Logis in diesem Haus bezog und dann auch zum Musiklehrer von Mariana wurde. Und es war auch Nicola Porpora, der große Barockkomponist, auch er höchstwahrscheinlich ein Lehrer von Mariana Martinez, obwohl da die Quellenlage ein wenig auseinandergeht. Und all diese Persönlichkeiten lebten unter einem Dach, haben miteinander verkehrt, miteinander Musik gemacht und sich gegenseitig inspirieren können. Ja, ihr wichtigster Förderer war aber sicherlich der große Barockdichter Metastasio, der sich für ihre musikalische und künstlerische Ausbildung einsetzte, der nach dem frühen Tod ihres Vaters auch zu einer Art Ersatzvater für sie werden sollte, der sie auch als Erbin einsetzte nach seinem Tod. Mariana von Martinez ist zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Italienisch. Sie hat sich dann im Selbststudium auch noch Englisch, Französisch und Spanisch beigebracht. Neben ihren Werken gibt es ein paar Briefe von ihr und eine kurze autobiografische Skizze. Und das Bemerkenswerte ist, dass all diese Texte in italienischer Sprache verfasst worden sind. Also man kann davon ausgehen, dass sich der Großteil ihres Privatlebens in italienischer Sprache abgespielt hat. Was weiß man über sie? Ja, ihr Tagesablauf bestand aus Kunst, Schreiben, Dichten, Musizieren, Komponieren, Singen, Unterrichten. Sie hat nicht geheiratet, sondern sich wirklich ganz der Kunst, der Kultur verschrieben. Wobei man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass zwischen diesen Disziplinen für sie gar nicht so ein großer Unterschied bestand. Sie hat in ihrer autobiografischen Skizze geschrieben, dass sie der Meinung war, ja, als Musikerin muss ich Sprachen beherrschen. Ich muss mich mit Bildern auseinandersetzen. Ich muss die großen Dichter lesen, um mich sozusagen künstlerisch so zu nähren und zu inspirieren, um eben auch in meinem, in Anführungszeichen, Hauptberuf als Musikerin bestehen zu können. Sie wurde eine große Wiener Soloniere. Sie hat an jedem Samstag empfangen, zunächst im Michaelerhaus, dann später bei ihrem Bruder in der Herrengasse. Dort ging ganz Wien, dort gingen alle prominenten BesucherInnen von Wien aus und ein, haben mit ihr zusammen musiziert. Da war sie also eine ganz wichtige Erscheinung in Wien. Und sie hat in den 1780er Jahren eine Singschule gegründet, wo sie die Wiener Jugend an die Musik herangebildet hat. Also es war ihr ein großes Anliegen, eben nicht selbst nur zu komponieren, zu singen, am Klavier zu brillieren, sondern ihr ganzes Wissen auch unmittelbar an die Jugend weiterzugeben. Belegt sind auch Auftritte bei Maria Theresia, aber, und das ist sozusagen das kleine Aber, die meisten Aufführungen ihrer Werke oder alle Aufführungen ihrer Werke fanden somit in einem privaten Rahmen statt. Also man muss eben sagen, sie ist als Frau der damaligen Zeit so weit gekommen, wie sie nur kommen konnte. Aber dann gab es anscheinend doch irgendwie eine unsichtbare gesellschaftliche Hürde, über die sie nicht drüber konnte. Das heißt, man hat diese Werke nicht in den großen öffentlichen Sälen hier in Wien aufgeführt, sondern es waren immer eher kleine private Rahmen, in denen das Ganze stattfand. Sie hat dennoch die wahrscheinlich größte Ehre bekommen, die einem Komponisten zur damaligen Zeit zuteil werden konnte. Im Alter von 29 Jahren, also 1773, wurde sie Mitglied der Accademia Filarmonica in Bologna. Das war ein Verein von Musikern, von Komponisten, männlich, muss man sagen, denn Mariana von Martinez war damals die erste Frau, die in diesen Zirkel aufgenommen wurde, und zu den Herrschaften, die ansonsten dort aufgenommen waren, damit sie einen Eindruck davon bekommen. Dazu gehörten unter anderem Arcangelo Corelli, der Kastrat Farinelli, Niccolo Jomelli, André Gretry, Johann Christian Bach, Karl Ditters von Dittersdorf und Wolfgang Amadeus Mozart. Apropos Mozart, vermutlich kam Mozart bereits gemeinsam mit seiner Schwester Nanal bei dem ersten Wien-Aufenthalt der Familie 1767 mit der Familie Martinez in Kontakt. Belegt ist auf jeden Fall ein Besuch bei der Familie Martinez bei dem zweiten Wien-Aufenthalt, das war 1773. Und als Mozart dann nach seinem unrühmlichen Rausschmiss in Salzburg nach Wien übersiedelte, pflegte er einen regelmäßigen Kontakt mit Mariana von Martinez. Angeblich, das wird viel kolportiert, hätten die beiden regelmäßig zusammen vierhändig Klavier gespielt. Das ist so eine Legende, die gerne erzählt wird. Eine verlässliche historische Quelle dazu gibt es allerdings nicht. Und eine weitere Behauptung, die nicht gesichert ist, ist, dass Mozart ihr das Klavierkonzert Köchelverzeichnis 175 in die Finger geschrieben habe. Auch das ist nicht belegt, es ist ihr nicht offiziell gewidmet. Sie hat das 1773 allerdings einmal in einem Gartenkonzert gespielt. Es sind auf den heutigen Tag 65 Kompositionen von ihr überliefert. Die Zahl ist steigend, denn man findet immer wieder etwas, es wird immer mehr editiert. Die Dunkelziffer spricht von ungefähr 200 Werken, die sie geschrieben haben könnte. Sie starb am 13. Dezember 1812 in Wien und wurde am Friedhof St. Marx begraben und geriet, wie gesagt, nach ihrem Tod sehr, sehr schnell in Vergessenheit. Sie wurde, ja, wie man heute sagen würde, gecancelt. Also zu Lebzeiten hat sie sehr, sehr viele wohlwollende Rezensionen erhalten, jeder, der sie gehört hat. Sie hat gesungen, sie hat Cembalo gespielt, sie hat vor allen Dingen geistliche Werke komponiert, hat von ihr geschwärmt, war von ihrem Genie begeistert und danach nichts mehr. Ich habe ein Bonmot des großen Eduard Hanslick gefunden, der für seine nicht gerade sehr wohlwollenden Verdikte auch Wagner gegenüber sehr berühmt berüchtigt war. Der hat sich auch einmal herabgelassen, über Mariana Martinez zu schreiben. Ihre Kompositionen sind verschollen und reichen insgesamt eh nicht an das Mittelmäßige heran. Das heißt, wenn ihre Werke da überhaupt noch gespielt worden wären, wäre das vermutlich so eine Art Todesurteil gewesen. Sie hat zwei Oratorien hinterlassen, beide unmittelbar nacheinander geschrieben, 1881 St. Helena al Calvario über die heilige Helena, die nach Jerusalem reist, um das Kreuz ausfindig zu machen, an dem Jesus Christus den Kreuzestod eben erlitten habe, und im Jahr darauf unser Oratorium, Isacco, Figura del Redentore, beide Oratorien auf Texte von Metastasio, ihrem großen Förderer. Und dieses zweite Oratorium, Isacco, ist unmittelbar nach dem Tod von Metastasio geschrieben worden, also sicherlich als eine Hommage an ihren großen Förderer, der den Text dazu über 40 Jahre zuvor geschrieben hatte. Das war sein allerletzter Oratoriumstext. Und wie es damals die Gepflogenheit war, ist dieses Werk vielfach vertont worden, also insgesamt über 50 Mal. Bevor Mariana von Martinez diesen Text vertont hatte, hatten es auch Ignaz Holzbauer oder Josef Misliwicek vertont. Und nach ihr hat sich zum Beispiel noch Domenico Cimarosa an dieses Werk gemacht. So, Vielleicht noch ein paar Worte dazu, worum es eigentlich geht. Es geht um die Bindung Isaaks, wie es in der jüdischen Tradition heißt, oder um die Opferung Isaaks, wie es lange in der christlichen Tradition heißt. Was zuvor geschah, Abraham und seine Ehefrau Sarah waren hochbetagt, gingen auf die 100 Jahre zu, wie es im Alten Testament heißt, und waren kinderlos. Abraham hatte mit Hagar, also einer Nebenfrau, einen Sohn bereits gezeugt, und da ist Gott zu Abraham getreten und hat ihm versprochen, ihn zum Stammvater vieler Völker zu machen und ihm dann im Alter von 100 Jahren noch einen Sohn geschenkt, Isaak. Und wenig später, nachdem dieser Isaak schon ein wenig herangewachsen ist, kommt dann Gott abermals zu Abraham und fordert von ihm, diesen einen Sohn nun zu opfern. Abraham führt seinen Sohn Isaak in die Wüste, errichtet einen Holzscheit und will ihn also ermorden. Und im allerletzten Moment tritt ein Engel auf und verkündet, dass Gott jetzt Abraham genug geprüft habe und dieses Opfer nun doch nicht von ihm wolle. Isaak kann überleben und stattdessen wird ein Widder geopfert. Das ist also die Handlung dieses Stücks. Du kanntest sicherlich die biblische Geschichte, als du dieses Angebot hier bekommen hast zu inszenieren, und als erfahrene Opernregisseurin hast du wahrscheinlich auch direkt mit dem Namen Metastasio etwas anfangen können, also vielleicht eine ungefähre Ahnung gehabt, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Vielleicht ein kurzer Reality-Check. War das Werk dann so, wie du es dir erwartet hast, oder was hat dich an dem Stück eigentlich überrascht?
Ja, in der Tat kannte ich natürlich Metastasio ganz gut und hatte auch schon Texte von ihm tatsächlich auch schon inszeniert. Jetzt bei diesem speziellen Stoff war die Überraschung wirklich sehr, sehr groß, weil diese Geschichte des Alten Testamentes, wie Christian sie jetzt gerade beschrieben hat, bei Metastasio ganz anders berichtet wird. Und zwar ist sehr, sehr interessant, diese äußere Handlung, dieser Tatsachenhergang, den wir ja im Alten Testament sozusagen ohne größere Emotionen beschrieben bekommen, er macht genau gewisserweise das Gegenteil. Er versetzt die Handlung vom Außen ins Innen, und ein ganz genialer Schachzug dabei ist, der sehr, sehr dramatisch ist, dass er anders als im Alten Testament, oder zumindest ist es da nicht benannt, dezidiert, er weiht Sarah in die Tat ein. Also das heißt, bevor er mit seinem Sohn losmarschiert zu dem Berg Moria, sagt er seiner Frau so: Ich werde jetzt übrigens unser Kind opfern müssen und umbringen. Und daraus macht er einen, ich würde sagen, wenn man in Aktstrukturen denken würde, bei diesem Oratorium einen großen zweiten Akt, wo dieses unfassbare, dieser Horror einer Frau, die wartet und sich sozusagen vorstellt, was jetzt gerade auf diesem Berg passiert, ob die Tat schon stattgefunden hat, ob sie noch nicht stattgefunden hat, was das Kind wohl fühlen wird, wie der Hergang genau sein wird. Das macht er sozusagen zum psychologischen Krimi des mittleren Teils. Und dann wird die Geschichte nicht unbedingt angenehmer. Dann kommen die beiden wieder zurück. Und diese Frau, die so sehr ein Topos, ein bisschen so der, das Barock und das Klassik, dass man immer von diesen 180-Grad-Wendungen im Schicksal des Menschen spricht. Und unsere Figur Sarah hat an diesem Abend von diesen Wendungen, ich glaube insgesamt, ich weiß gar nicht, also zahlreiche, weil auch dazwischen ihr immer wieder berichtet wird, ja, jetzt ist es passiert, nein, es ist noch nicht passiert, nein, jetzt hat er gerade das Messer wohl an der Hand, nein, nein, doch nicht, also ich habe sie gerade noch gesehen, also diese Frau ist wirklich im totalen emotionalen Stress, und dann kommen die beiden zurück, wohlbehalten, der Schock ist natürlich immens, und dann wird aber diese ganze Tat und sozusagen, was dann doch irgendwie sozusagen nicht zur Vollführung der Tat geführt hat, nämlich die Stimme, die Eingabe des Engels, es nicht zu vollbringen, und die Opferung des Witters, ihr nochmal in sehr vielen, eigentlich sehr folternden Varianten nochmals sozusagen beschrieben und sozusagen vor ihr durchexerziert. Also das heißt, es ist eigentlich eine, finde ich, hochpsychologische Textvorlage, die mich wahnsinnig gebannt hat, ja.
Ja, das ist in der Tat spannend, dass in dem biblischen Bericht eigentlich diese psychologischen Nuancen komplett fehlen. Das heißt, Abraham hört die Stimme Gottes und es wird gar nicht beschrieben, wie er darauf reagiert. Er geht dann einfach los. Jetzt hast du schon durchklingen lassen, das ist ja eigentlich eine durchaus opernhafte Handlung, also mit vielen Ereignissen. Hattest du das Gefühl, es ist ein statisches Oratorium, das du erst in die Gänge bringen musst, oder wie ist das Stück geschrieben?
Also was sehr, sehr besonders ist, es gibt sehr, sehr lange Akkompagnati. Und diese sehr, sehr langen Akkompagnati, die vielleicht teilweise bis zu 8 oder vielleicht sogar 10 Minuten dauern, haben wir schon auch gekürzt, teilweise auch ein bisschen umgestellt, um ein bisschen mehr sozusagen eine dramatische Abwechslung zu schaffen zwischen Arie und dann wieder Akkompagnato. Das würde ich sagen, war vielleicht ein wichtiger Schritt, um es ein bisschen sozusagen dramatischer zu gestalten im Sinne von einer Aktion und einem abwechslungsreichen Rhythmus. Ansonsten finde ich wirklich die Kraft der Sprache, der auch der Musik natürlich, wirklich so groß, dass ich finde, es ist für mich eine absolut Äquivalent zu einem normalen Oper.
Wie konntest du denn als Frau im Jahr 2024, 25 daran anknüpfen? Also ich glaube, man kann den Text, das ist glaube ich jedem selbst überlassen, als einen religiösen Text lesen oder als einen ja, historischen Text. Aber es ist auf jeden Fall ein archaischer Text. Also es ist wie eine Macht, fordert etwas von einem Menschen. Was war denn der Punkt, wo du gedacht hast, das ist doch irgendwie eine Geschichte, die uns heute was zu erzählen hat?
Nämlich, mich hat sehr beschäftigt, also natürlich kennt jeder von uns diese Geschichte aus dem Alten Testament. Ich habe mich damit nie so ausführlich beschäftigt, habe dann auch gemerkt, dass ich mir eigentlich dieses Tabu einer Kindstötung gar nicht wirklich vorgestellt habe. Ich habe das so innerlich so, ja, das ist Altes Testament, gewaltvoll. Aber wenn man sich wirklich hineinfühlt und sich wirklich mal vorstellt, was da eigentlich passiert und was für einen Abgrund da wirklich irgendwie berührt wird, das fand ich dann schon unfassbar schockierend. Und das dann sozusagen auch in Verbindung zu bringen mit generell irgendwie den Überlegungen, wie viel Gewalt einfach an Kindern vorkommt, nicht nur körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Und da finde ich eben so spannend, dass dieser Text nicht nur jetzt gegenüber Isaak, sondern in der Interaktion von allen Figuren sehr viel psychische Gewalt enthält. Also wir haben diesen Titel des Stückes, das ein Oratorium ist, schon sehr ernst genommen. Also das heißt, der Abend beginnt eigentlich in einer oratorienhaften Form, eigentlich fast wie ein Konzert. Es gibt ja auch ein wundervolles dreisätziges Konzert sozusagen als Ouvertüre. Und im Fokus war dann eigentlich für uns schon auch ganz stark die Frage, also dieses Kind, wenn wir wirklich ein Kind sehen und ein Kind erleben, denn es ist ja jetzt kein Kind. Wenn wir ein Kind sehen, was tut das mit uns, wenn wir uns vorstellen, dass diesem Kind Gewalt angetan wird? Und somit war für uns dann ganz schnell klar, dass wir wirklich ein Kind eigentlich als wirklich als Stellvertreter für alle Kinder sozusagen gerne auf der Bühne haben möchten. Und mit diesem Kind beginnt sozusagen eine Art von innerer Erforschung dieses Textes, der, ich sage jetzt ganz bewusst, der Sänger, die aus diesem Text, den sie da singen, sich zunehmend immer mehr mit den Rollen, die sie ja verkörpern sollen. Also Dennis, das Kind, Angela, wie der Name schon sagt, den Ensch, genau, den Engel, und Anle, die Figur des Gamari, da sage ich dann noch was dazu, und Sophie eben die Sarah und Christian Sen den Abramo. Die werden sich zunehmend im Laufe des Abends immer mehr in diese Figuren sozusagen hineinfühlen, hinein verkörpern regelrecht, und in diesem Zug dieser zunehmenden Verkörperung an einem bestimmten Punkt vielleicht auch gar nicht mehr ganz so unbeschadet, wie sie gestartet sind, aus diesem Spiel wieder herausfinden. Das ist so der Bogen. Und da hat eben die Angela die Aufgabe, dem Sänger des Abramo sozusagen eine kleine Einflüsterung einzuflüstern. Ja.
Und wenn wir davon ausgehen, dass Metastasio die Figuren psychologisiert hat, wie ist Isacco denn dann beschaffen? Also wann erfährt er, dass er geopfert werden soll? Wie verhält er sich dann? Das erfahren wir aus der Bibel nicht. Bei Metastasio erfahren wir das.
Ja, ich weiß übrigens gar nicht genau, ob Metastasio das als so psychologisch sich vorgestellt hat. Das ist natürlich unsere heutige Brille, dass wir diesen Text aber wirklich wie auf der Vorlage sozusagen psychologisch lesen müssen, finde ich. Es geht gar nicht anders. Inwieweit Metastasio selber das wirklich als ganz psychologisch empfunden hat, das weiß ich nicht. So die anderen Texte, mit denen ich bisher in Berührung kam, er ist ja auch sehr bekannt dafür, gewisserweise geradezu nicht psychologisch zu schreiben. Fand ich auch sehr spannend übrigens, weil du fragtest, welche Erwartungshaltung ich dann hatte mit Metastasio. Aber ja, wie wird Isacco gezeigt? Also ich finde sehr, sehr überraschend. Die Oper beginnt mit einem Accompagnato zwischen Abramo und Isacco. Und die erste Arie von Isacco ist eine Arie, wo er als Kind sofort sagt, ohne dass überhaupt der Engel schon in Erscheinung getreten wäre, ohne dass irgendetwas von einer Opferung im Raum stünde, sagt dieses Kind sofort zum Vater, ich würde für dich sterben. Ich würde sterben für dich. Wirklich out of the box, was sehr, sehr, sehr merkwürdig ist. Also irgendwo ist ein, wenn wir jetzt von Psychologie sprechen und einfach nur diesen Text nehmen, von Beginn der Oper ein sehr, sagen wir mal, spezielles Verhältnis zwischen diesem Abramo und diesem Isacco angelegt, ja.
Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass, wenn wir uns den Untertitel mal anschauen, Figura del Redentore, also Isacco wird aus christlicher Perspektive sozusagen rückblickend betrachtet und als Vorbild, als Präfiguration von Jesus Christus gelesen. Also der Vater, Abraham und dann später Gott Vater, der Heilige Geist, der seinen Sohn opfert, um mit der Menschheit ein Bündnis einzugehen und Isacco deshalb eigentlich wie Jesus Christus sozusagen als Opfer schon dargestellt wird. Und ja, Wien ist vielleicht auch die Stadt der Psychoanalyse, war lange nach Metastase natürlich, aber ich war auch total überrascht davon, wie sehr er eigentlich in die Befindlichkeiten der einzelnen Figuren hineinkriecht. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich auch ein großes Verdienst von Mariana Martinez, die ein unglaubliches Gespür hat für diese psychologischen Situationen. Das ist eigentlich mit einer großen positiven Überraschungen.
Ja, ich bin sowieso absolut begeistert von der Musik und auch wie Chiara das interpretiert. Also es ist eine Schatztruhe an verschiedensten Farben, Emotionen. Ich war auch so positiv überrascht, weil ich hatte auch schon mal eine Haydn-Oper inszeniert und als Schülerin von Haydn hatte ich so ein bisschen Sorge, dass es vielleicht doch ein bisschen trockener ist, das Ganze. Aber es ist im Gegenteil, finde ich, unfassbar emotional und sehr, sehr abwechslungsreich, wirklich. Und was mich eben sehr begeistert hat, dass mit Metastase einfach die Frauenfigur des Stücks, die Sarah, sozusagen aus der Unsichtbarkeit plötzlich in den Fokus rückt. Und da hat, glaube ich, auch Mariana Martinez unglaublich tief geschöpft und geschürft sozusagen an Emotionen dieser Frau, die da eben auf diese schreckliche Art und Weise sich vorstellen muss, ihr Kind wird gerade getötet.
Das war unser Probenzimmer zu Isacco. Bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts geht es ebenfalls um Mord, allerdings um einen tatsächlichen. Mein Kollege Kai Wessler wird dann über Miroslav Srinkas True Crime Oper Voice Killer sprechen.